Philipperbrief. Ich möchte zu Beginn noch mal kurz sagen, ja, letzten Sonntag, Markus hat es gesagt, dranbleiben, dass wir nicht verzagen, nicht verzweifeln. Dave gesagt, dranbleiben, dass wir strahlen wie Lichter in der Finsternis. Und heute reisen wir weiter durch den Philipperbrief mit den guten Vorbildern. Und zu Beginn möchte ich uns den Text vorlesen aus dem Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Ihr seht sie dann auch an die Wand präsentiert. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinem Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht ein Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tode nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Vater, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für dein Wort und dass du es selber bist, der mit seinem Geist und mit seinem Wort zu unseren Herzen heute Morgen spricht. Herr, denn du kennst jeden Einzelnen, du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt, wie wir sind, wie wir geschaffen sind. Und danke, dass du mit deinem Geist höchstpersönlich, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deinem Erbarmen in uns hineinsprichst. Amen. Xi Jinping, Wladimir Putin, Donald Trump, Angela Merkel, Jeff Bezos, Papst Franziskus, Bill Gates, Mohammed bin Salman, Narendra Modi, Larry Page. Und wer es mit der Politik nicht so hat, Emma Stone, Daniel Day-Lewis, Justin Bieber, Denzel Washington, Nicole Kidman, Usain Bolt, Tiger Woods, Madonna, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Franziska Preuß, Serena Williams. Wir haben heute das Thema Vorbilder. Und vielen Dank. Und ob wir dessen bewusst sind oder nicht, wir haben Vorbilder. Wir haben Vorbilder. Und im besten Fall sind wir uns auch bewusst, wir sind Vorbilder. Da kommen wir gar nicht drum herum, wir sind Vorbilder. Und in unterschiedlichen Lebensphasen auf unterschiedliche Art und Weise. Das Interessante ist, wir leben in dieser Welt und die Namen, die ich genannt habe, das war zum einen die Forbes, sogenannte Forbes-Liste von 2018, dem einen oder anderen bekannt. Es gibt Menschen, die machen sich die Mühe und schauen, wer sind denn die bekanntesten, die berühmtesten, die einflussreichsten Menschen? Und der Kampf ist immer wieder auch für uns als Kinder Gottes. Wir leben ja in dieser Welt. Nach wem schaue ich aus? Wer beeinflusst mich? Wer nimmt Einfluss auf mich, auf mein Herz, auf mein Denken, auf mein Tun, auf meinen Alltag? Da gibt es auch Menschen, wie die Frau aus Markus 14, die in zwei Evangelien gar nicht genannt wird mit Namen, nur bei Markus, die Jesus in Bethanien salbte und alles hingab. Und dann den Vorwurf erhielt, dass sie so viel Geld verschwendet. Dann gibt es die Helden aus dem 2. Samuel 23, die Helden Davids, die ihr Leben riskierten, in das feindliche Gebiet hineinging, von der Festung Jerusalems nach Bethlehem, um Wasser zu holen für ihren geliebten König, ihr Leben riskierten. Und David sagt, das Wasser trinke ich gar nicht. Das opfere ich lieber Gott, weil ich so wertvolle Menschen habe. Aber wer kennt die noch mit Namen? Dann gibt es Amy Carmichael, die in Indien missionierte. Eric Liddell, der in China missionierte und sein Leben hingab. Jim Elliot, der sein Leben in Ecuador als Missionar opferte. Für eine kurze Zeit wirksam, aber für die Ewigkeit unendlich wirksam. Hans Eggede, Apostel der Grönländer, der er und seine Familie hingab, um den Menschen in Grönland, in Greenland, über das sich heute ja viele streiten, er kam, um das Evangelium zu bringen. Wer kennt noch Hans Eggede? David Brenner, Freund der Indianer genannt, ein Amerikaner, der sagte, mein Herz brennt für die Indianer, sie sollen das Evangelium hören. Gladys Elwood, China-Missionarin und so weiter. Es gibt Menschen, die sehr bekannt sind in der Welt und gesehen werden, die beliebt sind, die ihre Fans haben. Und dann gibt es Menschen, die Gott sieht. Vorbilder, die Gottes Herz schlagen. Und die bleiben für alle Zeit. Und wir möchten uns heute genauer anschauen, zwei, drei Vorbilder. Ich sage es ehrlich, als ich den Text so das erste Mal las, was heißt das erste Mal? Das erste Mal las in der Vorbereitung für die Verkündigung heute, dachte ich, ich bin ja froh, dass es nicht das Register aus den Chroniken ist. Weil so viel hat mir das nicht gesagt. Dachte ich, oh Mann, Jesus, gerade, dass du vielleicht irgendwie so ansatzweise genannt wirst. Evangelium, wie auch immer. Aber ich war ja rechtzeitig informiert worden und da bin ich auch sehr dankbar, weil Gott in mein Herz. Entschuldigung. Vielen Dank. Ich danke immer für liebe Brüder, die mir rein praktisch da helfen. Vielen Dank. Ja, darfst du gerade die erste Folie zeigen? Sven, vielen Dank. Und zwar geht es um Vorbilder. Vorbilder, von denen gerade Epaphroditus. Wer kennt von uns Epaphroditus? Wer kann von ihm schon viel sagen? Aber für Gott sind diese Vorbilder so wichtig. Ihr seht unten rechts Jerusalem, am blauen Pfeil Lystra, am grünen Pfeil Philippi, die Gemeinde, von der wir reden. Und möglicherweise, klar, wir haben es im ersten Teil gehört zum Philipperbrief, möglicherweise war es eine Gefangenschaft, ein Hausarrest von Paulus in Rom, möglicherweise auch in Ephesus, die Gelehrten streiten sich. Ich sage mir, was für die Predigt wirksamer ist, ich gehe heute von Rom aus. Es sind ungefähr immer 1200 Kilometer zwischen Philippi und Rom und Philippi und Lystra. Ungefähr 1100 bis 1200 Kilometer, um uns das vorzustellen, es ist ungefähr wie von hier nach Serbien. Und auch da haben wir immer wieder Menschen gesandt. Ja, Paulus, wir gehen davon aus, befand sich im Hausarrest in Rom. Es war jetzt kein Gefängnis in deren Sicht, so schreiben die Kommentatoren, wo jetzt wirklich nur in Gefangenschaft war, gleich direkt, man wusste schon, dass Todesurteil kommt, in tiefster Zelle. Es war Hausarrest. Das macht es nicht schöner, aber die große Not im Hausarrest war vor allem eine: er brauchte jemanden, der ihn unterstützt. Er brauchte jemanden, der ihm für Wasser, Trinken, sein leibliches Wohl und Gesundheit sorgt. Denn die Wärter und die Römer hätten das nicht getan. Und da brauchte er jemanden, der ganz treu für ihn sorgt. Und da wissen wir, haben wir gelesen schon in der letzten Wochen und auch in weiteren Wochen kommt es im Philipperbrief, dass die Gemeinde in Philippi, ungefähr 1200 Kilometer entfernt, es voll auf dem Herzen hatte, diesem Apostel Paulus im Hausarrest zur Seite zu stehen. Nur konnten sie ja nicht alle gehen, sich alle auf den Weg machen. Wir haben drei Vorbilder in diesem Kapitel 2. Eins möchte ich betont mit euch betrachten, eines nur kurz. Von Paulus heißt es nämlich noch im 2, Vers 17, und wenn ich auch geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen darüber. Sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Wenn ich den Paulus so wahrnehme, im Hausarrest, allein in zwei Versen so viel Freude, dann sage ich mir, wie sieht es in meinem Leben aus? Dass jemand im Hausarrest schreibt sogar noch einen Brief voller Liebe und Freude und fordert sich selber und andere auf, sich zu freuen. Und wisst ihr, hier steht da, wenn ich auch geopfert, in anderer Übersetzung heißt es, wenn ich auch ausgegossen werde. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, hat schon gelesen, es gibt ja bei den Hebräern, bei den Juden verschiedene Opfer, mit Brandopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Dankopfer, aber das sogenannte Trankopfer, zu dem findet ihr keine Handlungsanweisung, da gibt es keine Erklärung dazu. Was wir aber finden, das Trankopfer war immer, sage ich mal, ein Add-on. Das gab es als Sahnehäubchen obendrauf. Das Trankopfer war das Opfer, mit dem derjenige gesagt hat, ich freue mich total, dass hier ein Opfer vor Gott gebracht werden durfte. Und Paulus sagt, wenn ich vielleicht jetzt mein Leben hier verliere, er wusste es ja nicht, die Verhandlungen waren noch nicht abgeschlossen vor dem Kaiser, auf den er sich berufen hat. Wenn ich mein Leben verliere, dann freue ich mich, dass ihr, der ihr mir Gaben gebracht habt, von Philippi weit weg nach Rom, der sogar Menschen geschickt habt, die ihr Leben riskierten für mich, dass ihr all das geopfert habt für mich. Und wenn ich dann noch sterben sollte, wenn ich dann noch das wahrnehmen sollte, dass ich auch noch geopfert werde, dann werde ich nicht drüber jammern, sondern werde ich mich sogar als Trankopfer sehen, als Freudenopfer, zu sagen, ja Gott, dann ist es die Krönung. Und wenn wir auch heute einiges von Opfern hören und Hingabe, dann möchte ich auch gleich zu Beginn sagen, dass wir nicht, denn ich komme ja auch hier, sage ich mal, aus der griechischen Gedankenkultur und dem Denken und Verstand und Prägung, ja, jetzt geht es um Leistung, ich muss tun, am besten muss es schmerzhaft sein und dann ist es richtig gut für Gott. Die Botschaft ist bei Paulus, bei Timotheus und bei Epaphroditus immer eine, mein Herz. Mein Herz. Paulus hat sein Herz ganz Gott gegeben und sagt, Gott, wenn es so ist, wenn du es zulässt, dann ja. Genauso wie David berührt war von diesen Helden, die kamen und ihm das Wasser unter Lebensgefahr brachten, dann sagt er, dann nehme ich das Wasser und schütte es aus Freude über solche Menschen, aus Freude über Gott, der mir solche Menschen anvertraut hat, vor Gott aus, aus lauter Freude und Begeisterung. Das erste Mal hat Jakob, der dann Israel genannt wurde, ein Trankopfer in der Bibel ausgegossen. Das war Jakob voller Begeisterung, der sich so freute, weil Gott gesagt hat, du wirst ein großes Volk werden. Und vor dieser Begeisterung heraus hat er gesagt, dann opfer ich Trankopfer. Das war die Haltung von Paulus. Und er berichtet jetzt und schreibt von Timotheus, Vers 19 folgende. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde. Timotheus kam, wie gesagt, aus Lystra, aus der Gegend von Lystra. Und er hatte eine jüdische Mutter und hatte einen griechischen Vater. Können wir Apostelgeschichte 16 lesen. Paulus war ganz Jude. Timotheus war, sage ich mal, ein Halbjude. Jüdische Mutter und griechischen Vater. Epaphroditus, kommen wir nachher, er war wohl ganz Heide. Und seine Mutter war Jüdin beim Timotheus. Und selbst in der Gefangenschaft sagt dann Paulus über Timotheus, ich hoffe aber im Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde. Da sage ich mir, welches Herz schlägt in Paulus für die Gemeinde in Philippi zu sagen, ich denke so sehr an euch, gar nicht an mein eigenes Schicksal, ich möchte bald Timotheus zu euch schicken. Denn ich habe keinen derart Gleichgesinnten. Und da kommen wir zur nächsten Folie, wenn wir uns die mal anschauen. Da stehen ein paar Kriterien über Timotheus. Klar, wenn ich verkündige, ist es meistens so, dass es naturgedrungen, also Thomas bedingt, lehrhaft ist. Das ist so, das ist meine Art. Ich hoffe, dass ich euch damit, Entschuldigung, jetzt nicht zutexte. Was ich aber das Schöne finde an den Worten, wenn man sich damit beschäftigt, denn es war ja die Sprache, die Paulus verwendete, um der Gemeinde in Philippi zu schreiben. Und das Problem, so sehr ich Bibelübersetzungen, Übertragungen schätze und dankbar bin, dass ich Bibel in Deutsch habe, weil ich die Urtexte gar nicht verstehe. Ich bin so dankbar, dass es Bibel in Deutsch gibt. Es ist auch ein Geschenk zu sehen und nachzuforschen, was hat denn damals Gott mit seinen Worten, Paulus mit den Worten, diesen Menschen gesagt? Und da steht dieses Wort Isopsychos, gleichgeseelt, gleichbesinnt. Und dann sagt es uns nicht nur, na, gleichgesinnt, das ist halt okay, passt schon irgendwie, sondern dieses, die gleiche Seele, die gleiche Art zu denken, zu fühlen, zu wollen, Empathie, war in Timotheus wie in Paulus. Wenn wir sagen, auch wir haben Vorbilder und sind Vorbilder dieser Gemeinde, dann heißt es nicht, wir ticken jetzt alle gleich. und ich verstehe mich mit allen so intensiv. Aber was ich bei Paulus und Timotheus sehe und was mich anspricht, dass es durchaus Freundschaften, Beziehungen, Bruder- und Schwesterschaft geben darf und soll in der Gemeinde, die so intensiv ist wie zwischen Paulus und Timotheus, dass er sagt, das war ein Gleichgesinnter. Der hat mich so bewegt und er hat so mit mir mitgefühlt. Und Timotheus war ja nicht im Hausarrest, aber er hat Paulus nicht alleine gelassen. Er war bei ihm in der Nähe, hat ihm vielleicht immer wieder praktisch geholfen, ihm Mut zugesprochen, er war da. Amen, das Wort des Lebens, so soll es sein. Und das möchte ich auch uns zusprechen. Wir haben hier eine neue Situation in der Gemeinde, das wissen wir alle. Dieses neue im Aufbruch, Veränderung. Aber was wir immer brauchen, dieses Miteinander, diesen Blick, dieses Herz füreinander. Und das wünsche ich uns, Beziehungen zueinander, die so tragfähig sind wie zwischen Paulus und Timotheus. Und Timotheus heißt an der Bibelstelle, er war sehr jung. Ich weiß nicht genau, wie jung, er war jung. Paulus war schon älter, er war nicht mehr sehr jung. Was wir voneinander lernen können, dass Väter und Mütter in Christus auch für Töchter und Söhne in Christus da sind. Väter, Mütter im Leibe für ihre Kinder. Auch es ist nicht banal, dass wir Mitarbeiter haben im Kinderdienst, dass wir Mitarbeiter haben bei den Ranchern, die auch, sag ich mal, wie Paulus Vorbilder sind. Bei Matchless, wo auch immer, dass es Vorbilder gibt, die andere anleiten und ermutigen und denen sagen, ja, ich möchte dich herannehmen, möchte dich heranziehen. Da war Paulus so angetan. Und er sagt, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesus dient. Der Fokus, die Sehnsucht, die da steht letztlich ein Wort, was auch gebraucht werden kann für Anbetung, für Ausrichtung, für Wunsch, für Sehnsucht. Timotheus, seine Ausrichtung war ganz und gar Jesus. Jesus. Das heißt nicht, dass er weltfremd war. Das heißt nicht, dass er sich deshalb zurückgezogen hat in Askese und in Einsamkeit, sondern sein Anliegen war, Jesus, du in mir erfüllst mein Herz und dann will ich das tun, was du mir sagst. Und das war momentan, Paulus zu dienen, Paulus nahe zu sein. Und ich finde es so großartig, Paulus ist der große Apostel, von dem wird viel gesagt, viel geschrieben, viel gepredigt, er hat viele Briefe geschrieben. Timotheus hat keinen einzigen Brief geschrieben, ihm wurde ein Brief geschrieben. Aber Paulus schwärmt, ist begeistert von Timotheus. Und da möchte ich auch uns ermutigen. Vielleicht bist du jemand, der ins Gefängnis geht. Als Besucher, als Begleiter, als Tröster. Oder im Krankenhaus, oder im Hospiz, oder im Kinderarten, im Elternbeirat bist. Oder ein toller Nachbar, der die Maschinen immer parat hat, genau die der Nachbar braucht. Oder den Hund Gassi führt, weil er gerade im Krankenhaus ist. Wie auch immer. Aber wo Gott dich gebraucht und Gott sagt, mein Fokus ist Jesus. Und Jesus sagt, diene gerade diesem Bruder, diesem Schwester, diesem Nachbar, diesem Arbeitskollegen, diesem Vorgesetzten, diesem Angestellten, diesem Mitarbeiter. Wo auch immer. Das war die Haltung von Timotheus. Weil Jesus ihm ja sagte, jetzt ist Paulus für dich dran. Er war ein Kind des Paulus im Glauben. Ein Kind des Paulus im Glauben. Und ich wünsche uns, dass wir viele, egal ob wir alt oder jung sind, dass wir viele Kinder des Glaubens hervorbringen, zur Ehre Gottes. Und wenn es vielleicht auch weniger sind, beim einen weniger, beim anderen mehr, dass wir Kinder des Glaubens hervorbringen und uns freuen darüber, dass wir Kinder heranziehen. Und ich finde es so großartig zu sehen, wie sanftmütig Paulus den Timotheus beschreibt. Er dient mir wie ein Kind seinem Vater. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, klar, es ist unterschiedlich. Kinder dienen ihrem Vater nicht mit Freuden ein Leben lang. Das ist in der Tat so. Am liebsten, sage ich mal, zwischen 2 und 4 und 5 Jahren, Papa, kann ich dir helfen? Und das ist großartig, das ist wunderbar. Als Teenie haben sie vielleicht nie mehr so einen Bock drauf, liegt dann vielleicht auch an den Vätern, die in Pubertät sind. Aber die Kinder, die von 2, 3, 4, 5 Jahren sagen, Papa, kann ich dir helfen? Das berührt das Herz des Vaters. Und so berührt war Paulus, der sah, hier ist Timotheus, er will mir dienen. Und er hat es nicht abgelehnt, er hat nicht gesagt, wer bist du schon, kleiner Timotheus? Wer bist du denn schon? Nein, ich sehe dich als Kind im Glauben und ich freue mich, dass du mir dienen willst. Und weißt du was, Timotheus, ich will dir auch ein Vorbild sein. Ich will dich unterweisen, ich will dich lehren, ich will mit dir zusammen in die Gegenwart Gottes kommen. Ich will dich nicht gering halten, sondern annehmen wie ein Kind. Und das finde ich berührend. Und wie hat er sich denn bewährt? Hat er sich dadurch bewährt, dass er jetzt Briefe geschrieben hat? hat er sich durch immens große Veranstaltungen, Massenheilungen und Wunder und Zeichen bewährt. Paulus hat sich bewährt, wie ein Kind seinem Vater hilft. Das war Bewährung für ihn. Möchte ich auch uns zusprechen, auch mir zusprechen. Wenn es ein kleiner Dienst ist, etwas wenig, was du an deinem Nächsten tust, halt es nicht für gering. Gott sieht es als gar nicht gering an. Halt es nicht für gering. Ich selber bin auch so groß geworden und ich bin Gott gnädig und dankbar, Dank für seine Gnade, dass ich mir auch mehr mir selber offenbart habe, weil ich ja auch ein Kind der Zeit bin, mit Prägung, Schule und Ausbildung, allem Möglichen, dass man schon sehr fokussiert ist auf die Menschen, die vorne stehen. Auf die Menschen, die das Sagen haben. Die erste Liste, die ich euch vorgelesen habe. Auf die Menschen, die präsent sind. Aber Gott ist völlig anders. Er sieht auch den Menschen im Hintergrund. Er sieht den Menschen im Untergrund. Er sieht den Menschen in der Gefangenschaft. Er sieht den Menschen in seiner Grenzen. Er sieht den Menschen, wie und wo er unterwegs ist und mit welchem Herzen er dem anderen begegnet. Und das ist für ihn das, wie er sich bewährt hat. Wie ein Kind seinem Vater hilft und mit anderen zusammen dient und arbeitet am Evangelium, heißt es Vers 22. Die größte Herausforderung ist gerade für Leiter. Für Leiter, das ist meine Erfahrung, meine Prägung und meine Überzeugung, das können vielleicht andere anders sehen, zu sagen, ich mache etwas mit einem anderen. Mit einem anderen. Denn so schnell sind wir dabei, auch ich, zu sagen, ich mache es. Ich weiß es. Ich kann es. Ich werde es jetzt planen und ich ziehe es durch. Aber Paulus und Timotheus sagten, wir machen es miteinander, den Kampf, den Dienst am Evangelium. Und das heißt Koinonia, Gemeinschaft zu haben. Und das wünsche ich auch uns allen, egal ob Ehe, Familie, Hauskreis, Arbeit, Nachbarschaft, wo du auch bist, wo dein Lebenskontext ist. Ich wünsche uns allen, dass wir es lernen und praktizieren wollen, von Herzen zu sagen, wir machen es miteinander. Und dann geht es nicht, wer überragt den anderen? Sondern wie kann ich dem anderen dienen? Wie Jesus sagt, der Größte unter euch sei ja euer aller Diener. Ich hoffe, ihn bald zu ihm zu senden zu können, wenn ich erfahren habe, wie es um mich steht. Einerseits hat Paulus gesagt, einige Verse vorher, vielleicht werde ich ausgegossen wie ein Trankopfer. Andererseits sagt er, vielleicht werde ich auch selber freigelassen, wenn ich erfahre, wie es um mich steht. Man sieht auch die Zerreißprobe, die Paulus hat. Aber was mich berührt, dass Paulus sagt, ich hoffe, ihn bald zu euch zu senden, um zu erfahren, wie es euch geht. Was mich da so bewegt, ist die Haltung von Paulus. Du hast so einen Gleichgesinnten, so einen treuen Gefährten, so einen wunderbaren Mann Gottes, so einen tollen Mann, eine tolle Schwester in Christus, wie du auch jetzt hättest. Und dann gehst du hin und sagst, ich hoffe, diese Person bald zu euch zu senden zu geben. Das muss sagen, alle Achtung, Paulus, welche Haltung hast du da an den Tag gelegt? Du sagst nicht, den brauche ich jetzt, bis ich hier entweder tot bin oder freikomme, sondern ich gebe euch diesen wunderbaren, herrlichen Timotheus an euch. Großartig. Und wir kommen zum nächsten, zu der dritten Person, Epaphroditus. Oder Epaphroditus. Ich kann kein Griechisch, ich glaube, die dritte Silbe wird betont, Epaphroditus. Toleriert das, wenn ich es falsch betone, wer es richtig weiß, soll es für sich behalten. Was mich aber bewegt hat, war Paulus, ich sagte es, ganz Jude, Timotheus, halb Jude, halb Grieche, Apostelgeschichte 16, er hat sich auch nachträglich noch beschneiden lassen, um keinen Anstoß zu geben unter den Juden. Epaphroditus, ganz Heide. Epaphroditus heißt derjenige, der Aphrodite geweiht wurde. Aphrodite, die Liebeskönigin im Griechischen, im Römischen Venus, die Liebesgöttin. Geweiht der Liebesgöttin. Was mich bewegt ist, Gott führt hier zusammen Hebräer, Juden, Mischvolk, wie damals auch aus der Flucht aus Ägypten, und Heiden, Heidenvölker, Nationen. Und alle drei sind sie eine Einheit. Alle drei, Römer 9, eingepfropft in Israel. Alle drei eine Einheit. Ich weiß nicht, wie es dem jungen Mann ging. Gut, ich kann sagen, Gott sei Dank wurde ich nicht Epaphroditus genannt von meinen Eltern. Ich weiß nicht, wie es ihm ging. Ich hatte schon meine Herausforderung mit meinem Namen, das stimmt. Aber der Zweifler, der Zwilling, wie auch immer. Aber immer zu hören, Venus geweiht, Venus geweiht, Aphrodite geweiht. Und das als junger Mann, wie es denen im Kindergarten, Schule, in Ausbildung ging, ich weiß es nicht. Wenn du es immer wieder hörst, wie geht es einem so einem jungen Menschen? Wie geht es dem dann? Macht der was? Du kannst über deinen Namen nachdenken. Vielleicht denkst du auch, manchmal ein anderer Name wäre auch schöner gewesen. Gut, ich kann euch sagen, Offenbarung, lest sie. Wir bekommen alle wunderbare, herrliche, göttliche Namen, höchstpersönlich von Jesus. Auf einen Stein geschrieben, dein Herz geschrieben, für alle Ewigkeit einzigartig, nur für dich, einen Namen. Das erwartet uns. Aber er musste jetzt in dieser Erdenzeit, Epaphroditus, mit diesem Namen zurechtkommen. Ja. Ich habe es für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden. Der erste Begriff, Bruder. Das ist so ein banaler Begriff, gerade für uns auch in Freikirchen. Bruder, Schwester, schön dich zu sehen, wunderbar, wie geht's dir? Bruder und Schwester, mal ein bisschen karikiert. Aber was steht hinter diesem Wort denn drin? Da steht von dem Ursprung her, dass der Bruder kommt aus dem gleichen Mutterleib. Heißt eigentlich dieses Wort, gemeinsamer Mutterleib. Und wenn ich das vor Augen halte, dass wir gemeinsam den gleichen Ursprung haben, Jesus Christus. Wir kommen aus dem gleichen Ursprung, aus der gleichen Quelle und das ist Jesus. Wenn ich Schwester und Bruder so und so begegne, darf ich mir immer wieder, will ich mir immer öfters im Herzen vor Augen halten, vor meinem Verstand halten, vor meinem Sinn halten. Hier begegne ich jemanden, der aus dem gleichen Mutterleib, aus dem gleichen Ursprung, der gleichen Quelle, der gleichen Herrlichkeit kommt, von Jesus. Denn wäre nicht Jesus unsere Rettung, Jesus unser Heil, Jesus unser Ursprung des Heils, des Lebens, wir wären hier nicht zusammen. Wir wären hier nicht zusammen. Jesus hat uns zusammengeführt, deshalb, er war begeistert und sagt, es ist mein Bruder aus einer Familie. Auch wenn er ein Heide war aus den Nationen, sagt Paulus, er ist mein Bruder. Christus verbindet uns. Und ihr habt sicher auch schon oft erlebt, egal wo du hingehst, weltweit, wie schnell und wie schön ist es, zu sagen, mit Bruder und Schwester, schnell verbindet uns Jesus Christus. Du verstehst teilweise die Sprache nicht, aber Jesus verbindet uns, ein Leib. Dann kommt er zum nächsten Begriff, Synergos. Gemeinsam zusammenarbeiten. Syn, das Zusammen, Ergos, die Arbeit, die Kraft. Was mich begeistert hat, da könnt ihr heutzutage ja selber nachschauen, im Internet gibt es 1000 Einträge drüber, aber Synergieeffekte. Wisst ihr, 1 plus 1 ist nicht 2. Ja, es ist so. Bei Synergie ist 1 plus 1 nicht 2. Dann ist es vielleicht 1,5, 1,8, 2, vielleicht sogar 100, übertrieben gesagt. Wenn du nachschaust unter Synergie in der Raumfahrttechnik, es gibt Brennstoffe, da macht 1 und 1 nicht 2, sondern 1,8. Die sind viel effizienter. In der Wirtschaft, Spieltheorie, Synergieeffekte. Du nimmst 1 und 1 und hast größere Effekte. In der Medizin, verschiedene Tabletten, Medikamente, Arzneimittel, Pharmakologika. Du nimmst sie zusammen und der Effekt der Einzelnen wird potenziert, weil sie zusammenkommen. Hast du schon mal gedacht, dass dir Bruder und Schwester zur Seite gestellt wurde, um die Synergie, die Energie, die Kraft, das Potenzial in dir und in deinem Gegenüber zu steigern, zu potenzieren? Wenn wir allein unterwegs sind, bleibt vieles auf der Strecke. Wenn wir zusammenkommen und plötzlich siehst du es nicht nur als Handicap, wir reiben uns, wir ärgern uns, wir streiten uns, sondern sagst, nein, es ist der Bereicherung. Bruder und Schwester, so und so, vielleicht gerade die mich am meisten triggern, lösen etwas in mir aus und ich in ihnen, um zu Gottes Ehre mehr Potenzial im Reich Gottes freizusetzen. So hat Paulus den Epaphroditus gesehen, Synergos, einer, der mich bereichert und den ich bereichern darf. Das nächste Wort, Sustatiotes, Einheit und Kämpfer, habe ich geschrieben. Das war sogar ein gefährlicher Begriff, den Paulus da verwendet hat, denn eigentlich heißt es ja auch Mitstreiter, Mitsoldat und das im Römischen Reich. Sie waren so schon unter Aufsicht, die Christen. Sie wurden schon skeptisch betrachtet, wollten sie vielleicht rebellieren, waren sie gegen das Römische Reich. Aber hier sagt er ein Mitsoldat, ein Mitstreiter, Mitkämpfer. Es ist oft ein Kampf, auch im Evangelium unterwegs zu sein. Und Paulus hat gewusst, ihm, dem Epaphroditus kann er vertrauen, denn er kämpft nicht gegen mich, sondern mit mir. Und ich habe einmal vom Prediger gehört, gut, es war in den USA, aber ob es in Deutschland viel besser ist, er sagt, seine Erfahrung ist die, dass leider oft in den Gemeinden es nicht so ist, dass gerade die Schwachen, Kranken und die Menschen, die die Hilfe brauchen, dann den Trost finden und das Heil, sondern oft noch mehr Verletzungen geschehen in der Gemeinde. Und so soll es genau nicht sein. So soll es nicht sein. Wir wollen miteinander streiten, aber mit einem Fokus und nicht miteinander streiten, um gegeneinander aufeinander zuzugehen. Und das will ich mir selber sagen. Selber sagen, ja, Herr, wo ist dein Fokus? Wo schlägt dein Herz? Was willst du? Was liegt dir auf dem Herzen? Und wo sind wir miteinander unterwegs? Und diese Einheit und dieses Miteinanderkämpfen hat Epaphroditus ausgezeichnet. Genauso der nächste Punkt, Apostolos. Da werden manche gleich sagen, ja stimmt, dann gab es vielleicht nochmal einen Apostel, nochmal einen Apostel. Und heute gibt es Apostel. Und die Bibel differenziert sehr wohl. Es gab den Dienst der Diakone und das Verhalten eines Diakons, das Leben wie ein Diakon. Es gab die Berufung eines Apostels, das Amt eines Apostels und den Dienst eines Apostels. Epaphroditus war bereit, sich über 1000 Kilometer, wenn er in Rom jetzt hat, Paulus aufsuchen sollte, das ihm anvertraute Gut zu nehmen und Paulus zu geben. Ich finde es großartig an Paulus zu sehen, dass er sagt, er nennt ihn sogar Apostel, er war ja Apostel, der Paulus selber, und sagt, auch er ist ein Apostel, weil er jemand ist, der Epaphroditus, der bereit war, sich senden zu lassen. Und wisst ihr, es war ja nicht so, dass er sich irgendwo ins Flugzeug gesetzt hat oder ins Auto gesetzt hat, sondern er war ja im besten Fall mit Schiff und zu Fuß vielleicht unterwegs, über 1000 Kilometer, mit einer riesen Gefahr. Denn es wurde ihm Geld anvertraut, lesen wir auch in Philipper Kapitel 4. Und dann mit all den Leuten, die ihn vielleicht hätten ausrauben können, wilden Tieren. Ich weiß nicht näher, wie es zur damaligen Zeit überall und war, aber es war sicher riskant für Epaphroditus zu sagen zur Gemeinde Philippi, stimmt, ich bin bereit, sendet mich. Ich bin bereit, sendet mich. Ich mache mich auf den Weg. Und die Haltung hat er gehabt. Das finde ich beeindruckend. Ein Ruf war da, er war gehorsam und sagt, sendet mich. Und war auch so treu und zuverlässig, dass die Gemeinde sagte, ihm können wir das anvertrauen. Er wird es nicht irgendwo verjubeln oder irgendwo ganz anders hinreißen und sich schönes Leben machen. Auch wir können es in kleinen Dingen senden lassen. Wenn du einen Auftrag bekommst, mag er noch so gering sein in deinen Augen, wenn du ihn zuverlässig machst, bist du ein Apostolos für Jesus Christus. Ob du es nach Serbien gesandt wirst, nach Israel gesandt wirst, ob du zu den Rangern gesandt wirst oder als Leiter dort, Leiterin dort, in welchem Dienst auch immer. Wir kommen zum fünften Begriff, Liturgos. Ihr seht ja schon den Begriff auch Liturgie drin. Es setzt sich zusammen mit etwas öffentlich sein und bereit sein zu dienen. Und das ist ein Ausdruck auch der Anbetung. Das heißt, was Paulus auch hier, den Begriff, der er verwendet, sagt auch, wenn wir, das mal ganz ehrlich sagen, wenn wir die Toiletten putzen, das ist ja etwas, weil bei Liturgos steckt der Begriff drin, das Denken von den Griechen her, die sagen, ich mache etwas zum Nutzen für die größere Gemeinschaft. Hier geht es nicht um meinen Nutzen, sondern für die Öffentlichkeit. Wenn ich die Toilette putze, ganz praktisch gesehen, für alle, oder das Dixie-Klo auf dem Ranger Camp, für alle, und diene mit allen, dann ist es in Gottes Augen Anbetung. Für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig, aber wenn ich es von Herzen her mache, öffentlich und diene damit einer größeren Gemeinschaft von Herzen, dann gibst du Gott damit die Ehre. Und so war auch Epaphroditus unterwegs. Er sagt, ich mache es nicht für mich, um meinen Namen groß zu machen. Ich mache es aus Liebe zur Gemeinde Philippi und ich mache es aus Liebe zu Paulus. Und da heißt es in Vers 27, wir kommen zum Schluss, er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, aber nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Wir sehen auch hier, das Leben kann gefährlich werden, auch als Kind Gottes. Er hat sich wohl, lesen wir weiter, um des Evangeliums willen, um des Auftrages willen in Lebensgefahr gebracht. Wir müssen jetzt nicht alle schauen, wo wird es besonders gefährlich, da möchte ich da hingehen, denn das ist der Auftrag für mich, das heißt es nicht. Aber es kann so sein. Es kann so sein. Und es ist nicht immer so, wenn du als Reich, im Reich Gottes unterwegs bist, dass alles gelingt, alles nur wunderbar ist und es keine Probleme und Nöte gibt. Das Interessante ist, Paulus hat Epaphroditus nicht heilen können. Er hat so viele Menschen geheilt. Als er auf Melite oder Malta war, letzte Kapitel der Apostelgeschichte, Schlangenbiss abgewehrt, Paulus ist nicht gestorben. Publius, ein Kranker der Öffentlichkeit auf Malta, wurde gesegnet, war gesund. Alle Kranken von Malta wurden, alle Kranken heißt es, wurden ihm gebracht. Sie wurden geheilt. Jetzt ist er im Knast, im Hausarrest, hat einen Todkranken, um des Evangeliums willen, Todkranken neben sich und Paulus kann ihn wohl nicht heilen. Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu, die wir nicht gleich zuordnen können, die wir nicht gleich erklären können. Das lässt Gott zu. Aber Gott hat sich erbarmt. Und das möchte ich auch dir, und egal wo du bist gerade, was dich bewegt, dir zusprechen, Gott erbarmt sich immer wieder deiner. Er erbarmt sich deiner Situation. Es ist nicht immer augenblickliche Heilung und augenblickliche Lösung deiner Situation und augenblicklich alles passt. Das ist es nicht immer. Aber Gott hat sich erbarmt über Paulus, über Epaphroditus und über die Gemeinde Philippi, dass er dann wieder zurückkommen durfte. So sehr hat er sich erbarmt. Und das bewegt mich, das auch von Gott zu lesen. Ja, er sieht es. Er übersieht es nicht, sondern er sieht es. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt. Auch ihn sendet er wieder zurück aus Liebe zu Philippi, auf dass ihr wieder fröhlich werdet. Und auch die Haltung von Epaphroditus. Er sagt, er war bekümmert, weil sie gehört haben, dass er krank ist. Ich neige dazu, ich bin bekümmert, weil ich krank bin. Ich bin bekümmert, weil ich die Not habe. Ich bin bekümmert, weil ich gerade das Problem nicht lösen kann. Epaphroditus sagt, ich bin bekümmert, weil ihr gehört habt, dass es mir schlecht geht. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch Sorgen macht über mich. Ihr dürft glücklich sein, zufrieden sein. Mir geht es gut, ich bin in Gottes Hand. Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Und in dieser Haltung wurde er auch wieder zurückgesandt. Und das Schöne ist auch, ich habe ihn gesandt. Und wenn ihr wieder seht, wir müssen uns ja vorstellen, wenn ein Brief gesandt wurde, war der Tage und Wochen unterwegs. Paulus musste so schreiben, ich habe ihn gesandt. Denn er hat ja nicht in einem Augenblick gesagt, und hier schon der Brief. Der war nicht in 2 Tagen dort, das waren Wochen. Und vorausschauend im Glauben hat Paulus so geschrieben. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod zu nahe gekommen, weil er sein Leben gering geachtet hat, um den Mangel eures Dienstes für mich zu erstatten. Ich möchte uns sagen, dass wir können nicht alle Dienste vollbringen, auch als Gemeinde nicht. Wir können nicht alle Dienste tun. Was wir aber können, wir können Menschen senden. Wir können sie senden. Die ganze Gemeinde Philippi konnte nicht, wo immer auch Paulus sich befand, in sein Hausarrest kommen. Aber sie konnte senden. Die ganze Gemeinde kann nicht, könnte vielleicht auch, aber ich sag mal, kann nicht ohne weiteres nach Serbien gehen oder nach Rumänien oder nach Israel oder nach Uganda oder auch immer. Aber wir können Menschen senden. Und sie segnen und die Gott anbefehlen. Und sie können stellvertretend für die Gemeinde, so steht es auch da, stellvertretend für die Gemeinde Philippi, können solche Dienste durch einzelne Segensträgerinnen und Träger vollzogen werden. Das ist großartig und wertvoll. Die Namen, die ich vorgelesen habe, habt ihr meistens schon vergessen. Und seid beruhigt. Von den ersten 2 Zeilen, die ich euch vorgelesen habe, die Namen werden in 2-3 Jahrzehnten bei den nächsten Generationen sowieso niemanden mehr interessieren. So schnell geht es. Aber die Namen, die im Buch des Lebens stehen, die sind unvergessen. Und von einem möchte ich euch vorlesen, Eric Liddell. 1924 sorgte er bei den Olympischen Spielen in Paris als 22-jähriger Athlet aus Schottland für Schlagzeilen, als er sich entschloss, Nein zu sich selbst zu sagen und Ja zu Gott. Eric Liddell traf eine Entscheidung, die für die meisten Menschen undenkbar gewesen wäre. Er lief bei seiner besten Disziplin, dem 100-Meter-Lauf, nicht mit, weil die Vorläufe zur Qualifikation für einen Sonntag stattfanden. Während seine Konkurrenten an den Vorläufen teilnahmen, predigte Liddell in einer nahegelegenen Kirche und er meldet sich nachfolgend für den 400-Meter-Lauf an, ein Rennen, für das er nicht trainiert hatte. Er lief das Rennen knapp 5 Meter vor seinem Konkurrenten, dem am dichtesten auf den Fersen war, ans Ziel und stellt einen neuen Weltrekord auf. Die olympischen Goldmedaille jedoch, die unter solch außergewöhnlichen Umständen gewonnen hatte, war weitaus nicht seine größte Leistung. Sein Gehorsam Gott gegenüber in Paris war nur ein Beispiel von Hingabe in seinem Leben. Er hat immer wieder treue Hingabe bewiesen und sich dafür Applaus im Himmel verdient. Nach seinem olympischen Triumph kehrte er nach China zurück, wo er groß geworden war und diente als Missionar. 1943 wurde er in ein japanisches Konzentrationslager in China interniert. Auch dort diente er Gott weiter und er erzählte seinen Mitgefangenen von Gott. Noch im Lager erkrankte er an einem Gehirntumor, der seinen Körper schwer zeichnete und teilweise Lähmungserscheinungen mit sich brachte. Am 21. Februar 1945 lag Erik auf dem Krankenhausbett und musste sich sehr anstrengen, um atmen zu können. Er wurde mehrmals hintereinander bewusstlos und kam wieder zu Bewusstsein, bis er schließlich einen Schüttelkrampf erlitt. Die Krankenschwester an seiner Seite nahm ihn in die Arme. Er hauchte seine letzten Worte. Man vernahm seine Stimme kaum. Annie, Annie, sagte er, das ist völlige Hingabe. Erik Liddell fiel ins Koma und ging heim. Wie gesagt, in der heutigen Zeit spielt der Name so gut wie keine Rolle mehr, wenn man nicht gerade den Film von ihm anschaut oder nach ihm googelt. Was ich uns aber sagen möchte, auch Epaphroditus, die wenigsten von euch haben ihn in ihrem Vokabular oder denken jemals über ihn länger nach. Aber auch mein Name oder dein Name, ihr Name, wer sie auch sind und wo sie auch stehen, ich möchte ihnen zusprechen, ihr Name ist Gott bekannt und ihr Name ist Gott wichtig. Und dein Name ist nicht relevant für die Öffentlichkeit, für die Politik, für die Medien, für soziale Medien. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Herz. Das Herz. Und da die letzte Folie. Du bist ein Vorbild, wo Gott dich hingestellt hat. Aber genauso wie Paulus, Timotheus und Epaphroditus Vorbilder sind und waren, teilweise bis zur heutigen Zeit hinein, auch durch das Wort Gottes, sie sind es in Christus. Und das ist Befreiung. Nicht ich bin es, meine Leistung, mein Können, mein Verstand, meine Gefühle, meine Art und Weise, sondern in Christus. Christus in dir. Christus in dir. Und das möchte ich uns allen zusprechen. Wer du auch bist. Und wenn du Christus noch nicht kennst, darfst du auch hinterher gerne auf uns zukommen und mehr über Jesus erfahren, über das Wort Gottes, wie wir Jesus kennenlernen können. Aber wenn du Jesus schon kennst, möchte ich dir heute nochmal erneut zusprechen. Du bist ein Vorbild in Christus, aber vor allem in Christus, weil Christus dich befähigt hat, weil Christus dich berufen hat, weil Christus dich gesetzt hat, wo du auch bist. Vater, und dafür danke ich dir, dass du uns zu Vorbildern in Christus berufen hast. Ich danke dir für Paulus, für Timotheus, für Epaphroditus, für das, was wir von ihnen lernen und lesen dürfen. Dafür danke ich dir. Aber noch mehr, Jesus, dass du uns berufen hast, dass du in unseren Herzen lebst, dass du Jesus den Weg freigemacht hast durch deine völlige Hingabe zum Vater im Himmel. Danke, dass wir einen himmlischen Vater haben und dass wir ein Leib sein dürfen, verbunden durch Jesus Christus, durch deine Liebe, Treue und Güte. Dafür danke ich dir, Herr. Und leg dir auch unsere weiteren Fragen hin, die uns beschäftigen, vielleicht auch Nöte und Herausforderungen, aber auch gute Zeiten, auch Freude, Fülle in unserem Leben. Danke, dass wir in dir sind und dass du unser Leben bist, unser Alpha und Omega. Amen.
Ja, ich glaube, in den Nachrichten heißt es nachher dann, wir bitten die